Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir thematisieren die FIA Clown Show vom Wochenende beim Rennen in Katar. Da gab es ja wirklich viele Aufreger, angefangen mit der Qualifikation. Pole Sitter Max Verstappen ist um einen Platz zurückgestuft worden, weshalb dann George Russell von der Pole gestartet ist. Und im Rennen, da gab es ganz, ganz viele Probleme, unter anderem eben mit Gelb Safety Car. Der Spiegel von Alex Albon war der Stein des Anstoßes, der Spiegel des Anstoßes. Da gab es eine, ja, aus unserer Sicht haarsträubende Fehlentscheidung von der FIA, die besprechen wir gleich ausführlich. Und natürlich auch noch die Strafe gegen Lando Norris, die ihm vielleicht den Rennsieg gekostet hatte auch. Also da gibt es einiges zu diskutieren. Am Ende, da zoomen wir nochmal raus und sprechen über die neuesten Entwicklungen im Fall Fahrergewerkschaft versus Mohamed Ben Sulayem, dem FIA-Präsidenten. Das wird sehr rau im Ton jetzt und könnte vor Saisonende noch eskalieren. Dave, wir haben eine Menge zu besprechen, glaube ich.
Kontrovers, steigen wir ein. Und wir sind jetzt eingestiegen, bevor wir losfahren. Erstmal anschnallen, ganz wichtig. Nicht vergessen.
Safety
und
first.
Euer Anschnallen ist, drückt doch gerne den Abonnieren-Button, wenn euch gefällt, was wir grundsätzlich machen, wenn ihr uns schon kennt. Wenn ihr uns noch nicht kennt, bleibt gerne dran, schaut euch die Episode rein. Wenn ihr der Meinung seid, wir sind eure Lebenszeit wert, dann abonniert die Folge auch gerne am Ende. Ihr könnt neuerdings Kanalmitglied werden auf YouTube. Ihr könnt uns auch via Super Thanks einen Kaffee ausgeben, wenn ihr wollt. All das aber nur am Rande. Jetzt steigen wir mal richtig ein in die FIA Clown Show und ja, gucken wir uns die kleinen und großen Implikationen an, die dieses Katar-Wochenende vielleicht haben könnte.
Ja, also als grundsätzliche, was wir dann am Ende auch nochmal noch aufgreifen werden, so Klammer um die ganze Episode. Nils Wittig ist ja Rennleiter gewesen, der ist aber gegangen worden. Später mehr dazu. Rui Marquez ist jetzt der Neue seit dem letzten Rennwochenende und der hat dann gleich alle Hände voll zu tun gehabt und auch nicht immer die richtige Entscheidung getroffen, Dave. Wir fangen vielleicht mal an mit der Gridstrafe für Max Verstappen. Eine Ein-Platz-Gridstrafe gibt es jetzt auch nicht so häufig. Also
die gibt es nicht so häufig und das war schon kontrovers in sich. Zum einen, wie die ganze Geschichte zustande kam, zum anderen tatsächlich dann auch die Geschichte, die daraus entstanden ist. Max Verstappen und George Russell sind sich jetzt nicht mehr so grün. Das thematisieren wir aber übrigens in unseren Highlights aus Katar, auch diese Episode. Ja, folgt die Tage. Wir wollten aber explizit diesen ganzen, FIA und Regelkrempel mal rausnehmen, weil es da sehr viel zu besprechen gibt und wir das nicht in die Highlights nur reinquetschen wollten. Deswegen sind wir hier. Über den Beef der beiden reden wir später. Was ist passiert? Max Verstappen wurde bestraft mit einer Einplatz-Grid-Strafe. Du hast es schon gesagt, er hat die Pole verloren. Das ist schon mal ein großes Ding tatsächlich, weil er George Russell behindert hat. Soweit, so klar, so verständlich. Haben wir auch häufig schon gesehen. Ja, im Qualifying sollen sich die Piloten schön aus dem Weg gehen. Wenn einer auf einer schnellen Runde ist, müssen die anderen natürlich Platz machen. Das ist Usus. Problem Nummer eins. Keiner der beiden Piloten, die da betroffen waren in diesem Zwischenfall, war auf einer schnellen Runde. Die waren beide auf einer langsamen Runde. Christian Horner hat nach dem Rennen schon durchaus suffisant und gar nicht mal unrichtig gesagt, warum wird denn George Russell nicht bestraft? Die sind beide auf einer Auslaufrunde, da geht's um gar nichts. Man kann in Katar jetzt, das ist eine sehr, sehr flache Strecke tatsächlich, viele Kurven im Voraus schon gucken, was da passiert. Er hat genau gesehen, dass Max Verstappen vor ihm langsam fährt. Warum gast denn da so an, der George Russell? Ja, hat Christian Horner genauso richtig gefragt. Warum wird er denn dafür nicht bestraft? Das war tatsächlich ziemlich unnötig. Kann man natürlich jetzt argumentieren, jeder kann seine Reifen so in Schuss halten und aufwärmen, Batterie aufladen, wie er möchte. Das ist grundsätzlich schon korrekt, ja, aber natürlich muss man gucken, wie der Verkehr auf der Straße sich darstellt. Das war jetzt schon mal, die eine merkwürdige Dimension dieser ganzen Geschichte. Dass Max Verstappen dann tatsächlich angehört wurde, zum einen, und dann später auch bestraft, ist merkwürdig, ja. Dann noch eine Einplatz-Grid-Strafe ist sehr selten. Normalerweise haben wir eher 3 bis 5 Plätze dann gleich in der Startaufstellung, um die es da geht. Also zeugt ein bisschen, für mich zumindest, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, zeugt so ein bisschen davon, dass man da irgendwas machen wollte, aber eigentlich auch nicht zu viel. Und war schon mal nichts Halbes und nichts Ganzes, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, Wie hast du es denn gesehen, Sebastian?
Ja, erstmal will ich eine Sache erwähnen, und zwar, dass wir bei der Highlights-Episode natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, mehr darüber sprechen. Die verlinken wir euch dann hier, sobald sie draußen ist. Vielleicht ist das auch dann schon der Fall, wenn ihr schaut. Ja, schwierig. Also du hast ja schon gesagt, beide waren nicht auf einer Schnellrunde unterwegs, und ich bin mir da unschlüssig. Also eine Strafe hätte es nicht gebraucht, also zumindest nicht so eine. Da macht man sich natürlich dann auch potenziell das Leben schwer für künftige Fälle, die ähnlich verlaufen, weil dann, man weiß ja, also im Rennen haben wir es ja auch gesehen, ne? Verstappen hat gesehen, okay, Norris ist zu schnell gewesen in der Gelbphase, sofort gepetzt, alle anderen machen das genauso, das ist jetzt kein Verstappen-Ding. Jeder Fahrer macht es, obwohl natürlich die Fans des anderen Lagers immer sagen, oh, Verstappen heult, Hamilton heult, Leclerc heult, ist egal. Ja, also insofern, dazu will ich gar nicht viel weiter sagen. Ich glaube, es war eine von vielen unglücklichen und nicht guten Entscheidungen der Rennleitung. Das ist ja auch das Thema der Episode.
Aber den Präzedenzfall, den du gerade skizziert hast, würde ich schon gern aufgreifen. Man stelle sich jetzt vor, die FIA hat jetzt diesen Präzedenzfall geschaffen. Ja? Es wurde jetzt ein Fahrer bestraft dafür, dass er auf einer langsamen Runde, und beide waren auf einer langsamen Runde, langsam gefahren ist, was man halt auf einer langsamen Runde macht. Ja? Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, aha, wir gucken jetzt mal, wann, wer, wo, wie langsam fährt. Und selbst wenn wir nicht auf einer gezeiteten Runde sind, schüren wir einfach mit Vollgas an den Vordermann, verpetzen ihn dann kriegt er eine Strafe.
Ja.
Ist natürlich maximal dämlich und unglücklich, wie das gelaufen ist. Und jetzt hat sich die FIA wieder selbst ein Problem geschaffen, das jetzt auch aus der Welt räumen muss. Also super, super unglücklich und dämlich, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Also, und deswegen, also hier jetzt verlinken wir euch die Folge. Es geht ja noch weiter, ne? Also Russell und Verstappen, die haben sich ja ordentlich anscheinend Zunder gegeben, dann, als sie bei der Rennleitung dann vorgeladen worden sind. Anscheinend laut Aussagen von Verstappen, wir gehen halt jetzt wie gesagt darauf ein, hat Russell da sich absolut uneinsichtig und auch sehr aggressiv anscheinend gezeigt. Ja, aber wir versuchen mal hier halbwegs unter 20, 30 Minuten zu bleiben bei der Folge. Schauen wir auf die großen, auf die wirklich großen Themen, weil es war ja noch lange nicht alles. Also, also wahrscheinlich so das Lowlight oder Highlight, je nachdem wie man sieht, des Wochenendes war der schon angesprochene Spiegel von Alex Albon. Da ist ihm der rechte Rückspiegel einfach abgeflogen. Also keine Ahnung, ob das Materialermüdung war oder was auch immer. Mhm. Der lag dann aber auf jeden Fall nicht auf der Ideallinie, auf der Zielgerade, aber eben rechts daneben zwischen Ideallinie und Boxengasse sozusagen. So. Und da habe ich mir dann gleich gedacht, wäre besser, wenn man den wegmacht, weil es ist ja so, dass man, wenn man überholt, ist sind ja oftmals Fahrzeuge genau auf dieser Linie, rechts neben der Ideallinie. Oder was ja dann auch passiert ist, wenn man überrundet wird, dann macht man da natürlich auch Platz, weil es ist für den Überrundenden einfacher, ja, weil du natürlich da überhaupt keine Zeit verlierst, wenn der andere da rechts rüberzieht und dann fährst du einfach auf der Ideallinie Vollgas weiter. Und der zu Überrundende, der hat natürlich einen Safe-Spot, vor allem wenn man wie Bottas nach hinten irgendwie jetzt nicht mehr so viel andere Leute hat, die einen verfolgen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er sogar letzter, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber dann ist die Sache klar. Und das ist jetzt wirklich was, da muss man nicht Formel-1-Experte sein. Wenn man ein paar Rennen gesehen hat, dann kann man sich das denken. Ja, die Rennleitung hat einfach rundenlang nichts gemacht. Ne? Also zumindest kein Safety-Car rausgeholt. Bis dann später, wie gesagt, Bottas dann drüber gefahren ist. Und dann war es halt nicht nur dieser Spiegel, sondern Splitterteile. Weil du hast natürlich Glas drinnen, du hast Carbon, aus dem der Spiegel ist. Und Carbon ist ultra, ultra scharf. Ja? Also für die, die es jetzt nicht wissen, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, aber das Ding ist messerscharf. Und die Konsequenz war natürlich, dass sowohl Sainz als auch Hamilton ihre Rennen mehr oder weniger wegschmeißen konnten, weil sich beide in der gleichen Runde dann die Reifen aufgeschlitzt hatten. Side-Notiz, wer Sky Formel 1 Deutschland angeschaut hat, Arschstaub, da geht's nicht. Ralf Schumacher hat dann irgendwie fabuliert, die Reifen würden vielleicht deswegen platzen, weil sie so stark angegriffen sind, weil der Reifensturz in Katar so extrem eingestellt ist. Sowas hätte man ja vermuten können, wenn es nicht zwei Leute in der gleichen Runde gehabt hätten und zwei unterschiedliche Teams. Also schon sehr, sehr unglücklich gewesen. Also da hat die Kommentarleistung in dem Fall zusammengepasst mit der Leistung der Rennleitung, Dave. Aber ich glaube, wir müssen das Ganze noch mal ein bisschen genauer aufdrösen. Sag mal, wie du es gesehen hast. Also
wir müssen mal ganz genau hinschauen. Ja. Also du hast schon richtig die Fakten geschildert. Der Spiegel ist abgefahren bei Alex Albon, lag dann auf der Strecke. Was hat die Rennleitung gemacht? Es gab zunächst gelbe Flaggen. Einfache, doppelt geschwenkte gelbe Flaggen. Zwischenzeitlich war gar nichts, dann gab es wieder doppelt geschwenkte Flaggen.
Ganz kurz für die, die es nicht wissen, erklär bitte kurz, was doppelt geschwenkte Flaggen bedeuten.
Also eine einfache gelbe Flagge bedeutet erstmal, es ist Gefahrenverzug, macht mal ein bisschen langsam, Achtung, da kann irgendwas kann irgendwas auf der Strecke sein, neben der Strecke, auf jeden Fall Vorsicht ist geboten, ja. Eine doppelt geschwenkte Flagge ist letztendlich, die letzte Bastion vor der roten Flagge, vor dem Rennabbruch. Eine doppelt geschwenkte Flagge bedeutet, es ist super viel Gefahr, bitte Tempo signifikant rausnehmen, bremsbereit sein. Es ist auf jeden Fall die zweithöchste Warnstufe. Es ist eigentlich die höchste Warnstufe, bevor es dann wirklich zum Rennabbruch kommt. Offensichtlich war also die Rennleitung sich selbst nicht einig. Ist es eine kleine Gefahr? Ist es eine große Gefahr? Ist es auf einmal gar keine Gefahr, weil es zwischenzeitlich wirklich gar keine Flaggen gab? Ganz kurz mal. Ja. Ist schon mal richtig doof. Ja. Dann kam es, wie es kommen musste, du hast es gesagt, dann ist aus der, eigentlich meiner Meinung nach kleinen Gefahr eines Spiegels, den man hätte sofort entfernen können und auch müssen, gar keine Frage, ist eine große Gefahr geworden, denn sobald der Bottas da drüber fährt, ist es nicht ein großes Teil, was man schnell wegbefördern kann, sondern liegen halt 1000 winzige Splitter über einen großen Bereich verteilt. Mit den Konsequenzen, die du auch gerade geschildert
mitten
hast.
Mitten auf der Zielgerade.
Ja, mitten
also
auf der
Zielgeraden. Ja.
Genau. Und zwei Aspekte dazu. Zum einen war es unfassbar gefährlich, dass man es hat überhaupt so weit kommen lassen. Ja. Zum Glück, muss man sagen, sind die beiden Reifenschäden, also A waren es schon mal nur zwei, nicht viel mehr, wie es auch hätte sein können.
Hätte ja deutlich schlimmer sein können, ja.
Genau, und die beiden, die haben dann einfach Luft verloren aus dem Reifen an Stellen, die jetzt nicht so super gefährlich waren. Jetzt hat diese Strecke in Katar aber eigentlich nur super schnelle Kurven. Ich mag mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn dann plötzlich der Reifen kaputt gegangen wäre. Ja, es ist ja auch öfter so, dass man sich diese Carbonsplitter erstmal einfängt.
Ja.
Die stecken dann im Reifen drin, machen aber noch gar nichts. Sobald der Reifen dann richtig belastet wird in der schnellen Kurve, kann es aber sein, dass dann alles auseinanderfliegt und mit 250 durch eine Kurve und dann platzt dir der Reifen. Da hätte ich nicht gern zugeschaut, wie das ausgegangen wäre. Also super fahrlässig von der Rennleitung, meiner Meinung nach. Der zweite Aspekt der ganzen Geschichte war, man hätte das einfach locker verhindern können. Jetzt hat sich die Rennleitung entschuldigt, du wirst es wahrscheinlich auch gleich vorlesen, und meiner Meinung nach sind das super faule Ausreden. Ich habe eine Meinung dazu, was sie hätten tun müssen, aber die sage ich gleich gerne, nachdem du aufgelistet hast, wie denn sich die Rennleitung dann rausgeredet hat, warum sie letztendlich zunächst tatenlos war und dann halt doch mit einem Safety Car reagiert hat, nachdem es aber eigentlich schon zu spät war.
Ja, also du hast ja gesagt, es gab mal gelbe Flaggen, mal keine Flaggen, mal doppelt geschwenkte gelbe Flaggen, also zwei gelbe Flaggen gleichzeitig, ne?
Mhm.
Also wie du schon gesagt hast, das ist dann die höchste Warnstufe. Die FIA hat gesagt, also es wurde erstmal kein Safety Car beziehungsweise kein virtuelles Safety Car gewählt, weil man das Safety Car nicht einsetzt, wenn es nur eine kleine Menge an Trümmern gibt, die sich außerhalb der Rennlinie befinden. So, dazu kann ich jetzt schon mal Folgendes sagen, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, ja, ist ja schön und gut, aber an so einer Stelle auf der Zielgeraden, wo wirklich viele Male Autos außerhalb der Rennlinie fahren, beim Überholen, beim Überrunden. Ja, kann alles sein. Wo es auch noch gleichzeitig wahrscheinlich mit am gefährlichsten auf der ganzen Strecke ist. Wenn da ein Teil ist, wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn es ein Reifenfetzen wäre, wäre es ja was anderes. Ne? Wenn da so ein halber Reifen liegt, ist auch schon schlimm genug. Also halber Reifen ist eh schon viel zu schlimm. Aber auch wenn es klein ist, wie gesagt, messerscharf, braucht man nicht drüber reden. Ich kann ja auch nicht sagen, da steht einer auf der Zielgerade, ein Fan. Gott bewahre, dass das jemals passiert. Es war ja schon mal in Hockenheim so, unter anderem, dass da Leute um die Strecke gelaufen sind. Absolute Spinner. Ja. Aber da kann ich auch nicht sagen, naja, der läuft da ja nur rum. Also deswegen machen wir jetzt kein Safety Car. Da wird sofort das Rennen abgebrochen. Also überhaupt keine Frage. So, und dann haben sie gesagt, naja, ein Virtual Safety Car wäre keine Lösung gewesen, da dann eben die Autos auf der Strecke bleiben und die Zeit für die Streckenposten, die dann eben aufräumen müssen, nicht ausreicht, um die Trümmer zu beseitigen. Das wiederum ist ja gut und richtig, aber das ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, dann machen wir gar nichts, sondern dann kommt halt gleich das Safety Car. Das wäre die einzig richtige Lösung gewesen.
Na.
Und so, wie sie es dann am Ende dann gemacht haben, als das Safety Car dann rauskam, da waren dann aber Sainz und Hamilton dann, wie gesagt, schon drüber gefahren, haben sich ihre Reifen zerstört, so hätte man es direkt machen müssen, weil dann hätten nämlich die Streckenposten ganz ruhig und vor allem sicher dahin gehen können, in aller Ruhe dieses eine Teil aufheben können, oder vielleicht waren es ja auch zwei, also wahrscheinlich jetzt zwei, drei Teile.
Ja.
Im Großen und Ganzen war der Spiegel ja aber noch intakt. Ja, und dann wäre das Ding gegessen gewesen. Aber so hat man erstmal viele Runden vergeudet, weil man dann natürlich viel mehr Trümmerteile aufsammeln müssen und hat das Rennen von Sainz und von Hamilton zerstört. Und ganz ehrlich, also bei all den legalen Querelen, die wir schon hatten, also es hätte mich nicht mal gewundert, wenn Mercedes und Ferrari sich bei der FIA beschwert hätten und gesagt hätten, wir fordern da Kompensation, weil ihr habt mutwillig, also was heißt mutwillig, aber fahrlässig unser Rennen zerstört, weil ihr habt eure Aufgabe nicht richtig gemacht. Könnte man ja auch argumentieren. Also das Das ist die eine Geschichte. Zu allem Überfluss hat dann, was ich tatsächlich gar nicht richtig mitbekommen hatte, das Safety Car noch Beleuchtungsstörungen gehabt.
Das
da kommen
kam
wir
dann auch noch
gleich auch
dazu.
noch drauf dazu, vielleicht ganz kurz. Aber natürlich jetzt am Schluss, um das noch abzurunden, was die FIA gesagt hat, die haben natürlich dann gesagt, also das typische PR-Gewäsch sozusagen, die FIA überprüft ständig ihre Methoden und Prozesse und wird das spezifische Szenario weiter analysieren und mit den Teams besprechen, um zu sehen, ob in Zukunft eine andere Vorgehensweise gewählt werden muss. Also das ist ja sowieso klar, dass man das machen muss. Es muss ja auch dastehen, aber man hätte schon auch klarer benennen können, dass das ein großer Fehler war. Also ich glaube, das wird jetzt intern auch stark aufgearbeitet bei der FIA und sowas sollte und darf nicht mehr passieren. Ich glaube, da werden auch harte Worte gewählt, zu Recht. Aber diese Erklärung ist halt sehr, ja, unzufriedenstellend, sagen wir mal.
Ja, also die Frage, die sich mir da stellt, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Da liegt ein großes Trümmerteil auf der Strecke und Sie schwenken gelbe Flaggen. Letztendlich haben Sie dadurch den einzigen Spot, an dem man realistisch hätte überholen können, geblockt, ja. Theoretisch müssen ja wirklich alle super langsam fahren, vor allem wenn gelbe Flaggen dann doppelt geschwenkt werden. Wollten Sie das bis zum Rennende so durchziehen? Das war ja ungefähr zur Halbzeit des Rennens. Also die meisten Piloten waren noch auf dem ersten Reifensatz unterwegs. Die Mediums in den allermeisten Fällen, die waren da gerade auch noch am Ende ihres Lebenszyklus. Was da natürlich nochmal gefährlicher ist, weil viel von der Gummioberfläche dann schon abgefahren ist. Da reicht ja dann wirklich ein kleines Trümmerteilchen, um die Reifen aufzuschlitzen.
Ja.
Aber das ist ein Randaspekt. Was haben Sie sich dabei gedacht?
Ja, vor allem, weil ich meine, wenn die Argumentation ist, Virtual Safety Car hätte nicht ausgereicht für die Stewards, ja, was hätten dann die gelben Flaggen denn überhaupt gemacht? Gar nichts, weil dann hat es ja noch weniger Sicherheit. Ja, weil bei Virtual Safety Car ist das Ganze nochmal ein bisschen langsamer und vor allem über die ganze Strecke. Das heißt, wenn irgendwo eine Lücke ist, die groß genug ist zwischen zwei Autos, weil da hat sich ja viel dann schon vermischt mit Überrundungen und so weiter und so fort, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, als Streckenposten da genug Zeit zu haben. Aber wenn du eben die Variante wählst, Safety Car, und dann fährst du eben durch die Box und nicht über die Zielgerade, am Ende ja dann zum Glück richtig, aber viel zu spät gemacht wurde, dann kannst du es eben, das Teil geht ja nicht von selber weg. Also
genau, also darauf haben sie offensichtlich gehofft, dass es sich in Luft auflöst oder vom Winde verwählt wird, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber du hast es jetzt gerade schon angedeutet und darauf wollte ich letztendlich hinaus. Die Ideallösung wäre doch gewesen, sofort, wie man das bei jedem kleinen Poop sonst auch macht. Virtual Safety Car, das heißt, man ruiniert das Rennen nicht damit, die Abstände bleiben mehr oder weniger identisch. Und man hätte dieses Problem umgehen können, wenn sie sagen, da entsteht dann keine Lücke, die groß genug ist. Das Ding lag mitten auf der Stadt Zielgeraden. Das heißt, man hätte unter Virtual Safety Car Bedingungen die Autos durch die Boxengasse lenken können. Da gilt dann ja nochmal Tempolimit, also wären sie noch langsamer gewesen. Ich bin mir zu 1000% sicher, man hätte da locker eine Lücke gefunden, dass dann ein Steward schnell hinrennt, die meinetwegen 2-3 Teile aufsammelt und dann wieder zurückrennt. Fertig aus, Kuchen gegessen. Ja. Klar, dann hätten natürlich unter dem VSC viele Leute gleich stoppen können und sich einen Vorteil verschaffen. Ja, das ist dann halt so. Aber es ist immer noch besser, als super viele Leute wirklich zu gefährden und da eine unfassbar gefährliche Situation heraufzubeschwören. Tatsächlich, kleine Randnotiz, Oscar Piastri hat ja gerade in dieser Zeit gestoppt, als dieser Spiegel auf der Geraden lag. Man hat sich gewundert, naja, das kommt doch sicher ein Safety Car, das ist jetzt aber dumm, eigentlich jetzt zu stoppen. Andererseits ist es auch schlau, weil er dann halt nicht drüber fährt. Wahrscheinlich hat er gehofft, er kann drumrum fahren um die Trümmer auch und so, holt sich neue Reifen. Klar verliert er da relativ viel Zeit, aber dafür bleiben seine Reifen intakt, das Auto geht nicht kaputt und früher oder später kommt sowieso das Safety Car oder wahrscheinlich im Idealfall direkt, nachdem er dann gestoppt hat. Und das Ding ist weg, ja, aber ich verstehe es nicht so ganz. Das war wirklich ziemlich katastrophal und im Prinzip damit zusammenhängend kommt dann schon das nächste
Entscheidung
Drama
auf uns Nummer
zu von Lando Norris. Ne?
Ja. Ja, also kleiner Übergang, was wir noch versprochen haben. Also Safety Car Lichter waren defekt. Das hat Max Verstappen dann beim Restart oder vor dem Restart war es ja dann verwirrt, wodurch er dann relativ stark von Lando Norris angegriffen werden konnte. Und was die FIA dann aber gemacht hat, ist, dass sie direkt das Safety Car dann ausgetauscht haben für den späteren Einsatz. Jetzt, wo wir aber bei Lando Norris sind, der hat ja seine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen, weil er unter Doppelgelb nicht langsamer geworden ist. Das hat, was wir gesagt haben, auch schon, sag ich mal, verraten seinem Team, beziehungsweise da halt, wie sie es immer machen, die Fahrer dann sehr plakativ mit denen diskutiert, so, ja, habt ihr das gesehen? Ja, und dann redet vielleicht mal mit der Rennleitung und so weiter, ne? Einfach um zu markieren. Kann er ja auch machen, ist alles gut. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, hätte es das gebraucht? 10 Sekunden Stop and Go und nicht einfach eine 10 Sekunden oder eine Durchfahrtsstrafe, oder ist es überhaupt gerechtfertigt wäre gerechtfertigt gewesen, so rum. Dave, was ist deine Meinung?
Ah, ja, ich habe da eine starke Meinung, sagen wir es mal so. Also grundsätzlich ist die Strafe richtig, muss ich sagen, ja. Grundsätzlich ist die Strafe richtig, dass ein Sicherheitsvergehen, und das ist natürlich dann das Argument, so geahndet wird. Das ist auch tatsächlich die zweitschärfste Waffe, die das Regelbuch hergibt. Direkt nach der Disqualifikation, ja, eine sofortige Disqualifikation ist das die härteste Strafe, die man da aussprechen kann. Eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe ist die zweitschwerste Sanktion, die Rennleiter da so zur Verfügung haben. Ja.
Und ganz kurz, nur dass ihr es versteht, ne? Also die ist deswegen deutlich stärker. Also nur damit ihr jetzt auch den Unterschied auch nochmal erklärt bekommt. Also wir haben einerseits die Durchfahrtsstrafe. Da fährt er einmal durch die Box, bleibt aber nicht stehen. Dann haben wir eben die 10-Sekunden-Strafe, die sozusagen beim Boxenstopp abgesessen werden kann, beziehungsweise wenn der letzte Boxenstopp schon rum ist, dann nach dem Rennen einfach draufgeschlagen wird, genau, auf die Zeit. Und die 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe heißt aber, er geht da rein, er darf nicht irgendwas machen, was mit dem Boxenstopp zu tun hat, bleibt 10 Sekunden stehen und dann fährt er eben weiter. Ja.
Nettoverlust ungefähr 35, 36 Sekunden.
Ist natürlich heftig, ja.
Dummerweise ist ihm das dann passiert nach einer Safety-Car-Phase. Das heißt, das Feld war eng beisammen. Er war natürlich dann sofort Letzter bei so einem Zeitverlust.
Also noch schlimmer sozusagen für ihn, ja, persönlicher. Also,
ja, Höchststrafe im Prinzip, ja, halt, ne? Aber kurz zurück. Ich finde die Strafe grundsätzlich gerechtfertigt. In diesem Kontext aber, vor diesen Fehlentscheidungen der ganzen Rennleiter vor Ort, finde ich das wiederum ein bisschen... wie soll man denn sagen?
Unglücklich, ne? Hätte nicht sein müssen.
Selbstherrlich, ja? Ja. Wenn sie selbst eine Situation heraufbeschwören, die super gefährlich ist, und dann wenige Runden später einen Fahrer dafür an den Pranger stellen, dass er eine sehr gefährliche Situation missachtet hat, die FIA on top noch selbst geschaffen hat. Das hätte alles nicht gebraucht.
Das ist ja eine verwirrende Situation auch.
Da fand ich dann schon sehr, sehr konfus, ja. Und genau, du sprichst es schon an, die Verwirrung war natürlich, weil die gelben Flaggen mal geschwenkt wurden, mal nicht, mal doppelt hin und her. Das war verwirrend. Zum anderen ist, da bin ich überzeugt von, ist die Rennleitung überhaupt nicht darauf aufmerksam geworden, eben weil Max Verstappen was erwähnt hat. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele andere Piloten da genauso mit Vollgas durchgerauscht sind wie Lando Norris. Und keiner hat drauf geschaut, keiner hat gepetzt, deswegen war es egal. Es war ja auch letztendlich, außer diesem Rückspiegel auf der Strecke, nichts zu sehen. Das entschuldigt gar nichts. Die Strafe gegen Lando Norris war völlig korrekt. Die Rennleitung weiß in der Regel, wie die Gefahr eben auf der Strecke gerade ist und verhält sich dementsprechend. Ganz interessant aber an dieser Geschichte, finde ich. Zum einen, Max Verstappen, tatsächlich großartig, ja, dass er erkannt hat, dass Lando Norris viel näher an ihm dran ist plötzlich und das gleich weitergeleitet hat, so, ey, der ist plötzlich viel näher dran, das kann gar nicht sein. Hat er denn abgebremst auf der Geraden? Zwinker, zwinker. Zum anderen aber, und wir hatten es jetzt gerade schon, ich habe es ja erklärt, zu diesem Zeitpunkt gab es eine doppelt geschwenkte gelbe Flagge. Das bedeutet, kurze Reiteration, alle müssen super, super viel vom Gas gehen und sofort bremsbereit sein, weil hohe Gefahr herrscht.
Ja.
Jetzt hat Lando Norris nichts gemacht. Er ist mit Vollgas durchgefahren, also komplettes Renntempo. Max Verstappen, der ihn verpetzt hat, hat im ersten Sektor, und den hat es ja letztendlich betroffen, 6 Zehntel verloren auf Lando Norris. Jetzt frage ich mich, ja, sind
so
6 Zehntel
ist er dann auch nicht vom Gas
sein
gegangen,
Verständnis,
ja,
von ich gehe voll vom Gas, ja, und bin bremsbereit.
Ja.
Also so ganz unschuldig ist es nicht. Und
also das ist ungefähr das, was man verliert, wenn man einen kleinen Schlenker hat, wenn das Auto über- oder untersteuert.
Genau,
ne? Nur, dass es versteht, ne? Also es ist nicht viel.
Das ist das Absurdeste an der ganzen Geschichte, ja. Max Verstappen hat sich in dieser Situation regelkonform verhalten, weil er einfach kurz vorm Gas gegangen ist. Ob jetzt kurz vorm Gas gehen, lupfen und 6 Zehntel verlieren, das gleiche ist wie ich bremse richtig deutlich runter und bin komplett bremsbereit, weil große Gefahr herrscht. Da habe ich so meine Zweifel, aber der eine wird gar nicht bestraft, weil er quasi den Regeln entsprochen hat, ja, er ist vom Gas. Der andere, der halt nicht vom Gas geht, kriegt dann die zweitschärfste Strafe und alle anderen, von denen bestimmt einige auch nicht ja, ganz frei von Schuld waren. Die kriegen gar nichts, weil da niemand draufschaut. Also, ja.
Kann man drüber diskutieren. Also, wie du schon gesagt hast, es gab auch Fälle aus der Vergangenheit, die ähnlich gehandhabt worden sind. Also zum Beispiel 2021, Nikita Mazepin hat eine Strafe in einer ähnlichen Situation eine gleiche bekommen beim Grand Prix von Österreich. Und Kimi Räikkönen, der legendäre Finne 2017 in Belgien, das ist also schon... Was die Strafe an sich in der Situation angeht, ist es schon konsequent. Aber was sozusagen eben das Problem ist, ist, dass diese Situation heraufbeschworen wurde, unnötig, wie wir jetzt schon ausführlich besprochen hatten, ja. Und dass es eben unklar kommuniziert worden ist. Und um jetzt dieses Ding auch noch abzuschließen, du bist in guter Gesellschaft, Peter Windsor, einer der renommiertesten Formel 1 Journalisten, auch selber Rennfahrer gewesen früher.
War der Kommunikationschef vor allem bei Williams in den 90ern.
Auch das, ja, genau, war sehr guter Freund von Frank Williams. Da könnte man fast eine eigene Folge draus machen. Der war nämlich sogar leider dafür mitverantwortlich, dass Frank Williams dann im Rollstuhl gelandet ist. Aber der hat gesagt...
Andere Geschichte,
genau. Ja. Aber der hat gesagt, also seiner Meinung nach ist das auch nicht nötig gewesen. Er hat gemeint, es war große Verwirrung bei der Handhabung der gelben Flagge. Es war eine unklare Kommunikation seitens der Rennleitung. Und er findet, dass potenziell Lando Norris da seines Rennsieges eventuell beraubt worden sei. Beziehungsweise eines guten Rennens. Also,
zumindest wurden wir Fans eines guten Rennens beraubt, sagen wir es so. Ja. Ich denke, es hätte zumindest knapp werden können am Ende, aber... Hätte, wäre, wenn.
Was jetzt aber nicht knapp, sondern immer schärfer wird sozusagen, ist der Ton. Und damit kommen wir jetzt zu unserer letzten Sektion im Streit zwischen der Fahrergewerkschaft und dem FIA-Präsidenten Mohamed Ben Sulayem. Mhm. Da haben wir ja schon etwas so berichtet vorher mal in einer der letzten Folgen. Also es geht darum, es gab ja vor einiger Zeit einige Strafen gegen verschiedene Fahrer, unter anderem Verstappen und Charles Leclerc, für böse F-Wörter generell, für unflätige Kommunikation.
Für böse F-Wörter wie FIA zum Beispiel.
Boxenfunk, ja. Ja, das ist vielleicht in Zukunft auch ein böses F-Wort. Ja. Genau, und da haben sich dann die Fahrergewerkschaft hat dann eben gesagt, also wir möchten bitte wie erwachsene Menschen behandelt werden, dass man das ab und zu im Affekt sagt, das sollte nicht sanktioniert werden, wir sind hier nicht im Kindergarten, das so jetzt mal in der Kurzfassung. So. Da wurden auch schon Maßnahmen angekündigt sozusagen seitens der Fahrergewerkschaft, eventuell bei der FIA-Gala dann, ist die jetzt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres?
Ja, Ende des Jahres, klar.
Ende des Jahres
traditionell
schon, ne?
Ende des Jahres in Ruanda diesmal. Ne?
In Ruanda dieses Mal, genau. Dass da die Leute teilweise nicht erscheinen oder gänzlich nicht erscheinen und das ist ja schon ein großer Schritt. Ben Sulayem hat jetzt relativ kompakt geantwortet am Wochenende, hat gesagt, geht sie nichts an. Was sie am besten können, sollen sie tun und das ist Rennen fahren und hat da im Prinzip einfach abgeschmettert, was sozusagen der Wunsch der Fahrer ist. George Russell zum Beispiel, der ist ja der Vorsitzende tatsächlich der Fahrergewerkschaft, ist auch ganz interessant, der hat halt eben gesagt, sie möchten halt generell, also da ging es dann auch ein bisschen mehr, zum Beispiel eben um den deutschen Rennleiter Nils Wittig, hatten wir am Anfang der Folge gesagt, der ist ja entlassen worden und jetzt eben durch Rui Marquez ersetzt worden und da hat eben unter anderem George Russell als Fahrersprecher, also der spricht dann ja eben in der Gewerkschaft für die Fahrer insgesamt, die in der Gewerkschaft sich organisiert haben. Hat dann gesagt, wir möchten verstehen, was hier gerade vor sich geht. Und dann ein bisschen suffisant, wir wüssten gerne, wer als nächstes gefeuert wird. Weil es war nicht der Einzige, der da sozusagen gefeuert wird. Und vor allem, es hieß offiziell, er hat gekündigt, was ja auch nicht gestimmt hat. Nils Wittig hat nicht gekündigt. Das wurde erst von der FIA kommuniziert, sondern der ist gefeuert worden, was Nils Wittig dann auch sehr schnell deutlich gemacht hat. Und das scheint System zu haben, beziehungsweise es sieht eben so aus, als ob gerade Ben Sulayem da mit dem eisernen Besen kehrt, so ein bisschen seine Stellung zementieren möchte, denn es waren noch ein paar andere Leute beteiligt, zum Beispiel Paolo Bassari, der war FIA Compliance Officer, jetzt nicht mehr, Tim Meyer war Steward, ist es jetzt nicht mehr.
Tim Meyer, über den müssen wir gleich nochmal sprechen, das ist eine ganz wichtige Figur.
Und dann die F2-Renndirektorin Jeanette Tan, die wurde schon vor ihrem Debüt als F2-Renndirektorin entlassen. Das ist, soweit ich weiß, offiziell noch nicht bestätigt worden, aber es soll so sein, also es scheint da gerade mit dem eisernen Besen gekehrt worden zu sein. Das macht einfach keinen guten Eindruck. Toto Wolff hat sogar gesagt, also nach den letzten Wochen könnte die FIA ihre eigene Reality-Show haben und er macht sich da vor allem Sorgen darum, was nämlich da die Außenwirkung ist, auf die Fans vor allem, vielleicht auch auf die Sponsoren. Er hat gemeint, eigentlich kann ja Mohamed Ben Sulayem machen, was er will. Es ist ja sein gutes Recht als FIA-Präsident, aber man sollte eben das Wohl vom Motorsport im Auge behalten und gewissen Toto Wolff ist ein sehr eloquenter und sehr intelligenter Mensch. Der wird jetzt nicht völlig frei den vier Präsidenten in Interviews in die Pfanne hauen. Oh, ja. Das heißt, wenn er so spricht, ist das eigentlich schon höchster Unmut. Ja? Also das sind deutliche Worte. Deutlicher kann er sie wahrscheinlich nicht formulieren, ohne selber Konsequenzen spüren zu müssen. Also es ist nicht ohne gerade in der Tierwelt.
Also ganz, ganz viel zu sagen gibt es dazu tatsächlich. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir eskalieren da eh schon. Die Entlassungswelle bei der FIA, also in der Organisation der FIA, die hält ja schon das ganze Jahr an und umfasst mittlerweile, du hast jetzt gerade drei der aktuellen Entlassungen genannt, mittlerweile sind es, glaube ich, um die 10, 12 Leute, die da seit Jahresbeginn schon ihre Koffer packen mussten. Ist insofern ein Problem, dass natürlich erfahrene, gute, leidenschaftliche Rennleiter und Stewards nicht unbedingt auf Bäumen wachsen. Das ist ein Job, den die Leute ehrenamtlich machen. Der wird jetzt nicht wirklich bezahlt oder zumindest nicht großartig. Kosten, Spesen,
ist ja auch schon Logis, sehr fragwürdig für so einen wichtigen Job, ne?
Ja, absolut fragwürdig. Ja, ja. Im Fußball gibt es durchaus professionelle Schiedsrichter, die da auch, naja, zumindest nicht davon alleine leben, aber die werden entsprechend belohnt, jedenfalls, ja. Gerade wenn es Richtung WM geht oder sowas. Ja, das ist ein Randaspekt. Dass der Besen da so kehrt, wie er kehrt, ist ein Problem. Ist ein langfristiges Problem, weil man die Leute dann dadurch auch natürlich abschreckt, ja, und da auch einen Druck aufbaut, ja, dass bei jedem kleinen Fehler oder nicht mal Fehler bei einem Widerwort gegen den Präsidenten vielleicht schon einfach mal direkt der Rausschmiss droht. Ja. Finde ich ganz problematisch. Die Aussagen von Benzelheim auf diesen offenen Brief der GPDA, den du auch angesprochen hast, kommen super spät, ja. Das schwelt ja seit Ewigkeiten. Die FIA hat es komplett wegignoriert. Jetzt hat er sich so bei Gelegenheit mal geäußert dazu.
Beim Interview, ne?
Ja, in einer Art, die an Arroganz und Überheblichkeit nicht zu übertreffen ist. Benzelheim fühlt sich mittlerweile auf, meiner Meinung nach, wie ein wirklich Despot allererster Güte, ja. Er herrscht da autoritär und, naja, es wirkt relativ willkürlich. Jeder, der gegen ihn, gegen seine Genialität irgendwas sagt, wird sofort rund gemacht. Passt insofern ins Bild, als dass er das auch schon länger macht. Er hat ja auch letztes Jahr die FIA-Gala, die Preisverleihung, dafür genutzt, um einen, naja, fast schon minutenlangen Monolog zu halten, warum die FIA geil ist und alles, was die anderen sagen, doof ist. Da gab es ja letztes Jahr, glaube ich, in Japan ein Problem, weil Max Verstappen zum Weltmeister gekürt wurde, aber man wusste nicht so recht, reicht's nicht, weil das Rennen abgebrochen wurde. Gibt's halbe Punkte, gibt's volle Punkte. Ja. Gab eine Kontroverse. Bei der FIA-Gala, alle Welt schaut da drauf, alle Motorsportwelt, nutzt der FIA-Präsident die große Bühne, um sich selbst reinzuwaschen. Auf eine Art, das könnt ihr euch anschauen, gibt's auf YouTube auch Clips davon, das ist lächerlich, ja. Absolut lächerlich. Ja, die Teams machen die Regeln, wir haben die Regeln nicht gemacht, wir machen unseren Job super und wenn ihr was wollt, dann fragt doch bei den Teams nach.
Wie es halt gerade passt, ne?
Wie es halt gerade passt. Ja. Auch, dass er sich permanent in den Mittelpunkt rückt. Preisverleihung, großer Preis von Katar gestern. Wer steht ganz oben und gibt Max Verstappen den Siegerpokal? Natürlich, der FIA-Präsident. Das hat es meines Wissens da in der Geschichte nicht gegeben, dass der FIA-Präsident so oft so sehr im Mittelpunkt stand. Also der Kollege hat meiner Meinung nach wirklich mittlerweile ein großes Ego-Problem und verhält sich da in einer Art und Weise, die dem Sport nicht gut tut, die der FIA nicht gut tut. Und jetzt kommen wir mal zu Toto Wolff, was du nämlich gesagt hast. Der hat sich für seine Verhältnisse außerordentlich scharf und deutlich ausgedrückt. Und das ist die Gefahr, die meiner Meinung nach droht. Der Formel 1 geht das besser denn je. Grundsätzlich, den Sport Formel 1, die kommerziellen Rechteinhaber, also die Formel 1 selber, geleitet von Stefano Domenicali, die reiben sich die Hände, die Teams sind wertvoller denn je, Drive to Survive, Netflix und so weiter, verhelfen dem Sport zu einem Boom, den es einfach noch nie gab, muss man klar so sagen, ja. Auf der Gegenseite gibt es jetzt die FIA, die von einem Skandal in den anderen reitet, die durch ihre Eingriffe eben in die Rennen und in das Drumherum eben Maulkorb an die Fahrer und so weiter, wirklich explizit droht, das Image des Sports zu beschädigen und somit auch den Wert des ganzen Konstrukts. Ja. Es stehen jetzt Neuwahlen an, ne? Der FIA-Präsident wird nächstes Jahr neu gewählt. Auch da hatten wir schon mal darauf hingewiesen, gibt es die ein oder andere Kontroverse, dass da diverse Gelder verschwinden und auf irgendwelchen Konten landen von kleineren Verbänden, deren Stimmrechte genauso groß sind wie alle großen. Also Sagen wir es deutlich, wie es ist. Es ist Korruptionsverdacht natürlich um Ben Sulayem. Er will sich offensichtlich Stimmen kaufen, damit er wiedergewählt wird. All das ist natürlich brutaler Unfug. Es gab in der Geschichte der Formel 1 aber auch schon wirklich oft Abspaltungsversuche, dass die FIA sich, dass die Formel 1 sich von der
Vereins,
FIA
ja.
trennen möchte, ja. Diese Einigkeit, die es da gibt, oder naja, diese Doppelfunktion, dass FIA und Formel 1 Hand in Hand gehen, rührt ja eigentlich nur daher aus den Zeiten von Bernie Ecclestone noch und Max Mosley natürlich. Max Mosley war seinerzeit FIA-Präsident, Bernie Ecclestone war der Zampano, der die ganzen Geschicke der Formel 1 geleitet hat. Die beiden waren natürlich kongeniale Partner und Freunde. Dass dieses Konstrukt so funktioniert hat, kann ich mir schon vorstellen. Der eine hat immer die Drecksarbeit für den anderen erledigt und vice versa, ja. Das funktioniert halt jetzt nicht. Offensichtlich ist es so, dass FIA und Formel 1 mittlerweile mehr oder weniger deutlich gegensätzliche Interessen zu haben scheinen. Die Formel 1 möchte weiter auf Wachstumskurs bleiben, ist da auch durchaus bereit, Kompromisse zu machen. Die FIA ihrerseits, naja, möchte vor allem dem Ego von Ben Sulayem irgendwie dienen. So scheint es jedenfalls. Auch diese ganze Kontroverse um Andretti darf man ja nicht vergessen. Die FIA hat komplett auf eigene Faust eine Ausschreibung gestartet, Andretti durchgewunken und die Formel 1 dann vor vollendete Tatsachen gestellt. Also das war auch schon ein riesiger Stein des Anstoßes. Kurzum, worauf möchte ich hinaus? Ich denke, die Chancen auf eine tatsächliche Abspaltung der Formel 1 von der FIA sind größer denn je. Die Formel 1 hat alle Argumente auf ihrer Seite. Sie haben das Geld, sie haben die Popularität. Und die FIA ist im Prinzip ja nur noch dafür zuständig, die Regeln zu machen und dafür zu sorgen, dass die Regeln auch eingehalten werden. Was per se sehr gut ist. Ich denke schon, dass die Formel 1 oder grundsätzlich jeder Sport auch eine Kontrollinstanz braucht. Das ist im Moment die FIA. Checks and Balances, ja, da gibt's, muss man natürlich gucken, ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das funktioniert in diesem Konstrukt auch, aber das funktioniert natürlich nur so lange, solange beide Seiten ihren Job bestmöglich machen. Wenn jetzt die FIA von ihrem Präsidenten aktiv daran gehindert wird, ihren Job bestmöglich zu machen, weil er sich ständig einmischt, weil er einfach wahllos Leute entlässt, die ihm nicht in den Kram passen, ist das ein großes Problem für die FIA und für die Formel 1 als Ganzes. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr sagt, was da passieren könnte.
Genau, genau. Also lasst es uns in den Kommentaren wissen. Seid ihr der Meinung, die FIA zerstört die Formel 1 in gewisser Weise gerade oder sägt zumindest an der Popularität? Weil es ist ja auch sehr frustrierend, sich sowas anzuschauen, was eben jetzt passiert ist. Als seien es jetzt einerseits eben die Fehlentscheidungen an dem Wochenende durch die neue Rennleitung. Ich gebe zu, also egal, wie erfahren die Person ist, die muss natürlich auch erstmal reinkommen, aber sowas
Ganz
sollte nicht
genau. Das
passieren.
wollte ich übrigens noch als mildernden Umstand gelten
Ja.
lassen. Dem Rennleiter Rui Marquez mache ich an dieser Stelle überhaupt keinen Vorwurf. Der wurde ins kalte Wasser geworfen, das ist ein sehr, sehr guter, aber er musste dann direkt vom Stand weg, du hast es ja anfangs schon gesagt, Formel 1, F1 Academy und die Formel 2 machen. Also er hatte von früh bis spät die ganze Zeit zu tun. Der arme Kerl, ja, also dass da Fehlentscheidungen zustande kamen, möchte ich ihm gar nicht ankreiden.
Darf
Es
eigentlich auch nicht sein,
ist,
dass der alleine diese
ja,
ganzen Sachen hintereinander wegmachen
genau das
muss.
ist
Also es ist
es.
ja auch Überarbeitung und so. Und vor allem, du darfst ja dann nicht, nachdem das ganze Zeug läuft ja vor der Formel 1. Formel 1
Ja,
kommt dann am
ja,
Schluss. Das heißt,
ja,
der ist dann
genau.
schon nach einem langen Arbeitstag dann auch noch mit so einem Ding dann
Ja.
unterwegs gewesen. Und wenn du dann da herausfordernde Dinge irgendwie managen musst, ist nicht das Einfachste.
Das ist eine logische Konsequenz der Fehlentscheidungen, die FIA halt in den letzten Monaten getroffen hat. Punkt. Und über Tim Mayer wollte ich noch was sagen. Ich halte mich sehr, sehr kurz. Ist tatsächlich Sohn des legendären Teddy Mayer, der vor Ron Dennis McLaren-Teamchef war, der McLaren groß gemacht hat mit Bruce McLaren in den 60er, 70er Jahren tatsächlich. Und dessen Sohn Tim Mayer hat seit 15 Jahren diesen Job gemacht, ehrenamtlich. Er ist nicht nur einer der erfahrensten Stewards bei den ganzen Rennen gewesen, er war auch Ausbilder für nachwachsende Stewards, ja, das muss man ja auch sagen. Auch da gibt es immer wieder Leute, die möchten sich dieser ehrenamtlichen Aufgabe widmen. Tim Mayer war einer der führenden Ausbilder in dieser Hinsicht, ein super erfahrener und sehr, sehr wichtiger Mann in dem Konstrukt. Er wurde entlassen von der Assistentin von Ben Sulayem mittels Textnachricht. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja,
Einen
ist
so
echt eine
verdienten,
Schweinerei.
einen so erfahrenen, wichtigen Mann derart abzuservieren, das ist an Stillosigkeit auch wirklich nicht zu toppen.
Und
Aber
es ist ja auch einer
damit
der
möchte ich es
wichtigsten
belassen.
Personen in der Formel 1. Selbst wenn der jetzt irgendwas Schlimmes gemacht hätte, also jetzt im Sinne von sich mit Sulayem verscherzt haben oder so, normalerweise lässt man das dann, also vor allem zwei Rennen vor Schluss dann auslaufen und dann macht man das ordentlich für nächste Saison. Das ist alles ganz komisch, was da momentan abläuft und ihr könnt ja sicher sein,
Schrecklich.
Wir bleiben da sicherlich dran, deswegen es lohnt sich, ein Abo für uns da zu lassen. Wir haben jetzt noch einige weitere Videos für euch für dieses Wochenende vorbereitet und für alles, was da in der Formel 1 gerade passiert. Deswegen bleibt uns gewogen und wir sehen uns im nächsten Video.
Bis dahin, tschüss, ciao.